Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Lars Sebastian, ich grüße euch. Wie war eure Woche? Wie steht's um eure Gemütsverfassung? Alles gut?
Bestens, oder gibt es einen Grund, warum mein Gemüt nicht gut verfasst sein sollte? Bevor Lars sagt, ich bin eh immer entspannt.
Du hast das erste Thema mitgebracht, also insofern, da könnte ich schon dem einen oder anderen die Hutschnur hochgehen.
Ja, aber das triggert mich gar nicht. Also weißt du, ich kann das dann trennen zwischen Dingen, die mich mal kurzzeitig bewegen oder aufregen, aber ich fahre da super schnell wieder runter und erfreue mich dann der schönen Dinge des Lebens.
Ja, das ist schön gesagt.
Genau die richtige Einstellung. Offen gesagt, der Sebastian ist der Jüngere, der hat aber, glaube ich, was den Status angeht, schon ein weiteres Level erreicht. Ich versuche, dem nachzueifern.
Perfekt. Also mir ist fast der Diabolo-Controller ins Whiskyglas gefallen, als ich diese Habeck-Forderungen gesehen habe. Aber nein, Spaß beiseite. Natürlich müssen wir darüber sprechen. Sebastian hat das Thema mitgebracht und ich würde sagen, hey, verlieren wir keine weiteren Worte mehr an dieser Stelle. Rein in die Themen. Wir sprechen über das Thema mehr Steuern auf Dividenden. Geht's noch? Wie gesagt, das Thema von Sebastian. US-Banken super stark, aber gedämpfte Stimmung. Das habe ich mitgebracht. Diageo, das Ende einer Ära, fragt Lars. LVMH, Luxusbranche vor Comeback, ist Thema Nummer 4. Vestas und Co., wann kann man endlich kaufen? Ich glaube, das kommt ebenfalls von Lars. Wir haben eine Hörerfrage im Gepäck, diesmal von Mr. X, ich glaube, er möchte nicht namentlich genannt werden. Trotzdem schöne Grüße an dieser Stelle. Wie korrigiert man seine Anlegerfehler, fragt er. Und Gold zu guter Letzt, ich sage unkaputtbar, trotz 5% US-Rendite und packe auch direkt ein Fragezeichen dahinter, weil das ja ein Umstand ist, der zumindest mal komisch anmutet. Aber ich bin gespannt auf die Einlassung von Lars und Sebastian dazu. Na gut, starten wir rein in die Themen. Ach, wichtig, Hörerfrage. Natürlich, in unserer By The Dip App gibt es eine Section, da könnt ihr die Hörerfragen reinstellen. Sebastian screent das Postfach und bringt dann immer die beste Hörerfrage mit. Also einfach mal den Link unten in den Shownotes klicken, gratis anmelden in unserer App. Da gibt es übrigens weiteren sehr, sehr guten, kostenlosen Content über den Podcast und die Hörerfragen hinaus. Übrigens auch einen 10-teiligen ETF-Kurs, den Sebastian und ich einfach mal in unserer Freizeit zusammengezimmert haben, mit viel Spaß und Freude. Aber jetzt wirklich rein ins erste Thema. Mehr Steuern auf Dividende. Aber Habeck, der hat ja gar keine Steuererhöhung gefordert, Sebastian.
Richtig. Also Habeck kann man jetzt eigentlich mal nicht sagen. Er hat ja mehr, was soll ich sagen, er hat mehr Sozialabgaben eingefordert und wollte mehr Sozialabgaben haben. Wenn man aber jetzt, ich habe das Thema mal ein bisschen breiter gemacht, weil mir geht es jetzt eigentlich nicht unbedingt per se darum, dass wir jetzt nur Robert Habeck da reinnehmen, sondern du hast Forderungen in puncto Mehrsteuern auch seitens der Linkspartei, du hast die Forderungen seitens der SPD, natürlich aus den Grünen, du hast sie auch aus Teilen der CDU heraus. Zum einen, dass man mehr Steuern auf Dividenden fordert und zum anderen, das ist jetzt die Diskussion dieser Woche, die gab es aber auch schon früher, dass man da Sozialbeiträge drauf erheben möchte. Und ich finde, diese Forderungen sind immer relativ kurz gedacht. Also auch Robert Habeck hat gesagt, es gibt dann vielleicht Freibeträge, aber wie hoch die Freibeträge sein sollen, auf Nachfragen wusste er auch nicht genau, was er da dann entgegnen soll und wie das genau aussehen sollte. Das wissen die meisten Politiker wahrscheinlich nicht. Aber mir geht es jetzt mal wirklich um die Diskussion, die ja immer so einfach gemacht wird. Und das ist das, was mich stört, zu sagen, guckt mal, die kassieren Dividenden, die zahlen 25%. Ich komme dann noch auf die genauen Steuern. Und guckt mal, die arbeiten, die zahlen 30%, 35%, 40% Steuern. Und wenn man das mal jetzt genau runterrechnet, dann sieht der Vergleich doch ein bisschen anders aus. Und das möchte ich jetzt einfach hier mal tun. Und ich gebe das dann gerne auch an euch weiter und alle unsere Zuhörer, dass sie da gerne mal kommentieren. Aber nehmen wir mal jemanden, der 100.000 Euro angelegt hat im Laufe seines Lebens. Und ich schätze mal, dass jemand, der 100.000 Euro in Aktien investiert hat, der dürfte bei den meisten Politikern auch als reich angesehen werden, weil der Spitzensteuersatz, der beginnt bei uns bei gut 60.000 Euro. Also 100.000 Euro dürfte für die meisten Politiker schon eine Art Reichtum sein. Und wenn jetzt diese Person, die 100.000 Euro angelegt hat, davon 5.000 Euro an Dividende bekommt, ich habe das mal mit 5% gerechnet, dann gibt es da eine wunderbare Rechnung. Das heißt, wir nehmen mal die 5.000 Euro. 1.000 Euro sind Freibetrag, die können wir wegnehmen. Dann haben wir mal noch 4.000 Euro. Auf diese 4.000 Euro kommt die Abgeltungssteuer, das heißt die 25%. Da kommt noch der Soli drauf, den muss man auch bezahlen. Dann ist man so bei 26% und ein bisschen. Und eventuelle Kirchensteuer, das heißt bis zu 30% an Abgaben fallen da aktuell an. Also bleiben am Ende aus diesen 5.000 Euro, wenn man es mal runterrechnet, inklusive Freibetrag und der aktuellen steuerlichen Situation, derzeit 3.945 Euro. Das ist also das, was aktuell übrig bleibt. Wenn wir jetzt noch die Sozialabgaben mit reinrechnen würden, und da wird es ein bisschen kompliziert, weil da gibt es verschiedene Hürden, das IW Köln hat hier allerdings mal ein Rechenbeispiel genau auf dieses Beispiel mit 100.000 Euro und den 5% Rendite auf die Dividende gemacht, dann kommt man am Ende auf einen Betrag von etwa 3.000 Euro. Das heißt, die steuerliche Belastung ist auf das, was man ursprünglich bekommen hat, auf das, was am Ende rauskommt, schon auf 40% gestiegen. Und jetzt kommt aber noch eins obendrauf. Und das wird, finde ich, immer vergessen. Dividenden, die wir erhalten, und ich bleibe jetzt mal in Deutschland, weil viele haben deutsche Aktien sicherlich im Depot, aber es ist auch bei anderen Unternehmen so. Das heißt, Unternehmen bezahlen auf Unternehmensebene bereits ebenso Steuern auf diese Dividenden. Und da ist es in Deutschland so, dass man als Unternehmen Körperschaftssteuer plus Soli wieder bezahlt und auch noch die Gewerbesteuer. Und das beläuft sich auch so auf etwa 30 Euro. Also muss, damit am Ende jemand von uns 5.000 Euro Dividende auf seine 100.000 Euro bekommt, das Unternehmen 7.142 Euro erstmal für uns bereitstellen bzw. ausschütten. Dann die 30% auf Unternehmensebene gehen direkt weg. Dann bleiben bei uns 5.000 Euro und dann bleiben am Ende dann entsprechend nach aktuellem Beispiel die fast 4.000 Euro im aktuellen Fall, sind aber von oben nach unten durchgerechnet bereits 45% Steuern. Und wenn wir jetzt noch die Sozialabgaben dazu rechnen, die gefordert werden, dann sind wir bei 57% Steuern. Also da kann niemand sagen, dass Einkünfte aus Dividenden zu gering besteuert wären und dass wir da noch Sozialabgaben brauchen, wenn wir sauber durchgerechnet fast 50% jetzt schon Steuern drauf haben. Und da muss ich sagen, so müsste eigentlich diese Diskussion geführt werden. Und auch als Schlusswort muss ich sagen, ich finde immer falsch, wenn man sagt, guckt mal, die zahlen da nur 25% Steuern auf Dividenden. Wir haben doch viel höhere Steuersätze auf Lohn. Warum geht man nicht hin und sagt, Lohn müsste niedriger besteuert werden und dann wird es auch aufgehen, diese ganze Sache. Aber nein, alle Steuern, die irgendwie niedriger sind, werden versucht, irgendwie nach oben angepasst zu werden oder nach oben anzuheben. Und das muss ich sagen, das finde ich dann schon ein Aufreger, vor allem, weil es auch immer wieder falsch wiedergegeben wird, weil nämlich die Unternehmen auch im Ausland auf Unternehmensebene auch schon Steuern bezahlen. Und damit gebe ich dieses politisierende Thema, das wir diese Woche hatten, gerne mal an euch weiter, wie ihr das seht.
Ja, mach du mal, Timo. Ja, ich räume das dann nachher weg.
Okay. Also, ich habe in dieser Woche alle Parteiprogramme gelesen, alle. Und zwar habe ich alle gescreent unter dem Aspekt Steuern, Finanzen und Rente. Und ich war relativ schockiert darüber, dass nirgendwo ein klares Bekenntnis drinsteht, dass die gesetzliche Rente nicht mehr funktioniert und dass wir dieses System sehr stark reformieren müssen und auch ein großer Wurf her muss. Nirgendwo habe ich das gelesen, bei keiner einzigen Partei. Und ich war auch sehr darüber erstaunt, dass eigentlich das Thema private Rente, und das ist, jetzt komme ich wieder zu den Dividenden, Sebastian, auch nirgendwo so richtig expliziert wurde, erwähnt wurde. Also ehrlicherweise gibt es nirgendwo Pläne für einen richtig großen Wurf, dass das Thema mal so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit getragen wird oder dass die Rahmenbedingungen deutlich verbessert werden in puncto zum Beispiel staatlichen Förderungen, steuerlichen Anreizen, Freigrenzen und so weiter, dass die private Vermögensbildung für all diejenigen, die sich selber darum kümmern möchten, und das ist ja, kann man ja mal vermuten, der Großteil unseres Publikums hier, Leute, die sich einfach darum selber kümmern möchten, da auch eine gewisse Freude dran haben und ja, das Heft selber in die Hand nehmen, das Heft des Handelns. Und für diese Leute gibt es offenbar aktuell keine Parteilobby und das ist super schade. Und insofern kann ich jeden verstehen, der sagt, also ja, das mit den Dividenden, also ich habe mir doch jetzt, ich rutsche schon ab, ich glaube 65.000 Euro zu versteuerndem Einkommen in den Spitzensteuersatz. Das finde ich auch ziemlich früh, ehrlicherweise. Ich finde, da ist man jetzt noch kein Spitzenverdiener mit diesem Bruttoeinkommen als Single. Und dann habe ich mir jetzt mühsam meine 50.000 Euro zusammengespart und bekomme jetzt hier irgendwie 4% oder 5% Dividende und muss darauf dann halt auch schon relativ viel Steuern bezahlen. Und potenziell soll das ja bei einigen Parteien zumindest noch mehr werden. Also zum Beispiel die SPD. Das hat mich sehr überrascht. Die SPD möchte die Abgeltungssteuer abschaffen und möchte also jegliche Zinseinkünfte, Dividendeneinkünfte, Kapitaleinkünfte wieder an den persönlichen Steuersatz knüpfen. Und ja, wow, also das finde ich schon hart, wirklich hart. Und ja, aber auch bei anderen Parteien habe ich da nichts Besseres gefunden und insofern kann ich es kurz machen. Das ist schockierend, das ist nicht gut und ich finde, für all diejenigen, die Do-it-yourself-Anleger, Sparer, Aktionäre, sollte es eigentlich auch eine kleine gewisse Lobby geben. Und ja, das sind ja diejenigen, die schon verstanden haben und selber was machen und die private Vermögensbildung oder den Vermögenserhalt selber vorantreiben. Und das ist erste Bürgerpflicht.
Also zuerst mal, was Robert Habeck in den letzten Wochen und Monaten macht, ist unter einem Aspekt meines Erachtens wunderbar und vorbildhaft, da komme ich gleich zu. Mein erster Gedanke war, dass es großartig, die Vorstellung wäre ja großartig, dass die ganzen Investoren aus Dubai und aus Katar und so weiter, dass die dann ja quasi in unseren Sozialstaat mit einbezahlen würden. Denn wenn es im gleichen Zuge wäre wie bei der Abgeltungssteuer und ein beträchtlicher Teil der DAX-Dividenden fließt ja dahin, dann würden die ja davon, und das ist eben die große Frage, als ausländische Investoren, wären sie davon auch betroffen oder nicht? Ja, aber grundsätzlich gebe ich euch recht. Das ist natürlich unsinnig, weil es insbesondere mittlere und kleinere Vermögen ja ganz besonders belasten würde. Und ich glaube nicht mal, dass das im Sinne von Robert Habeck war. Also der Vorschlag, wie er ihn da formuliert hat, ist schlicht unsinnig. Was ich aber eingangs
sagte... Wegen der Beitragsbemessungsgrenze, das muss man jetzt nochmal ganz kurz
genau,
mit dazu
sagen.
Genau,
wegen der Beitragsbemessungsgrenze, ja. Also wenn du dann in den Spitzenbereich kommst und deutlich darüber, dann betrifft dich das halt letztlich als jemand, der sowieso schon relativ weniger einzahlt in die Sozialkasse, betrifft dich das weniger und weniger. Was mir gefällt, ist, dass er teilweise auch hemdsärmlich, wir alle erinnern uns an seinen Vortrag, wo er versucht hat zu erklären, was ein Handwerker denn theoretisch bezahlt und wie viel dann davon für den Staat übrig bleibt und was er bekommt und so weiter. Das war alles natürlich hemdsärmlich und da macht man sich lustig drüber. Was mir gefallen hat, ist, dass er diesmal auch wieder mit konkreten Zahlen agiert hat. Und nochmal, in der Sache vollkommen verkehrt meines Erachtens. Aber wir haben hier vor einigen Monaten schon mal drüber gesprochen, was ich auch in diesem Wahlkampf wieder komplett vermisse, ist, dass es konkret wird. Ich habe mir genau wie du, Timo, das nochmal angesehen und es ist natürlich nicht überraschend. Auch ein Friedrich Merz weiß, in welchem Spektrum er vielleicht fischen gehen muss und so spricht er gleich in seinem ersten Absatz über Bürgergeld, das müssen wir reformieren. Und ich möchte das nun mal in Relation bringen, über was für Beiträge wir hier sprechen. Also es waren 28 Milliarden an Bürgergeld, die bezahlt wurden und ja, weil das sowieso im Kommentar kommt, ein bisschen weniger als die Hälfte davon an Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Und dann sprechen wir also über rund 14 Milliarden an Bürgergeld. So, und da sind jetzt also zwei Seiten, wo man dann reformiert, wie das Bürgergeld tatsächlich wohin fließen muss. Und was mich ebenfalls in diesem Zusammenhang ärgert, ist übrigens immer, dass auf LinkedIn, ja, die Plattform fordert mich echt raus, das gebe ich zu, gerade in diesen Zeiten, dass dann immer die Rede davon ist, ja, wir haben überhaupt gar kein Einnahmenproblem, wir haben nur ein Ausgabenproblem. Da guckt dann irgendjemand diese Mario Barth Show und sagt, ja, schon wieder ist irgendeine scheiß Parkbank umsonst gebaut worden und so weiter. Ich möchte nun mal unseren Sozialstaat einmal ganz kurz aufschlüsseln. Ich weiß, ich gehe ein bisschen vom Thema weg, aber darauf kommt es mir an. Also, wir haben da über 1 Billion ausgegeben, 375 Milliarden für Krankheit, 340 Milliarden Altersvorsorge, 120 Milliarden Kinder als Kindergeld und so weiter, was dazugehört, 92 Milliarden Invalidität, Hinterbliebenenrente 61 Milliarden, Arbeitslosigkeit 58 Milliarden, Wohnung 19 Milliarden und da haben wir natürlich noch den großen Posten Verwaltungsausgaben. Das sind fast 40 Milliarden. Wenn ich das also alles zusammen addiere, dann ist es für mich eine Enttäuschung, dass auf den ersten beiden Seiten davon steht, wie können wir es schaffen, das Bürgergeld von 28 Milliarden vielleicht auf 20 Milliarden zu reduzieren oder wir machen das komplett anders. Das ist halt der Fokus auf Dinge, die relevant sind, aber am Ende eben nicht so relevant, dass man darüber sprechen müsste. Und so wie du es auch schon angedeutet hast, also in dem Moment, wo du sagst, das ist verkehrt, was Robert Habeck hier macht, und das haben natürlich alle anderen Parteien mit wenigen Aufnahmen, ich glaube, die Linken haben gesagt, ja, das ist in Ansätzen schon richtig, wenig überraschend. Ich möchte, dass mit Zahlen agiert wird. Ich möchte, dass wenn du sagst, nein, das machen wir nicht, sondern dann möchte ich, dass klar wird, wie wir diesen Sozialstaat, und es geht hier im ganz Wesentlichen auch um Renten und um Pensionsforderungen, die stehen da schon. Das hat nichts mit dem Einnahmenproblem zu tun, Entschuldigung, mit dem Ausgabenproblem. Und das fehlt mir wieder komplett in diesem Wahlkampf. Dass dann da steht, ja, wir kümmern uns um das Bürgergeld, macht dir also keine Sorgen, dass hier jemand zu Unrecht was bekommt. Und außerdem nur ein starker Staat mit 2% Wirtschaftswachstum. Also du musst schon mal an diese Rechnung ein bisschen was dranpacken, um zu erklären, wo du hin möchtest in den nächsten 3, 6, 10 Jahren. Und dass du mit Visionen kannst du hier natürlich jemanden auch echt plagen, aber es fehlt mir wieder komplett. Und um den Bogen zu schließen, nochmal, es ist verkehrt, was Robert Habeck hier gesagt hat und auch ansonsten stimme ich in vielen Punkten hinsichtlich der Wirtschaftspolitik nicht überein. Aber er macht sich zumindest die Mühe, immer eine gewisse Summe dran zu schreiben und zu sagen, das finanzieren wir damit, das finanzieren wir damit. Und das möchte ich auch von den anderen, damit du das überhaupt miteinander vergleichen kannst. Das macht eine Partei, die mir wahrscheinlich am entferntesten ist, die macht das überhaupt nicht, aber es macht am Ende, das machen die Parteien, die wir als die Parteien der Mitte bezeichnen, machen es auch überhaupt nicht. Und zu sagen, ja, mehr Wirtschaftswachstum und dann kannst du auch die Steuern senken. Oh Gott, ist das ein alter Hut. Also, wie du da hinkommen willst, musst du dann am Ende des Tages auch mal sagen.
Naja, jetzt wird ja der ein oder andere Libertäre einwenden. Also Lars, das mit dem Ausgabenproblem, das ist schon irgendwie auch da, weil die Starken hier in Deutschland, also diejenigen, die Innovationen und eben unser Wachstum und so weiter oder die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes hochhalten in den Unternehmen oder als Selbstständige, als Angestellte, auch als Beamte, ne? die sagen vielleicht, ja gut, also wir haben möglicherweise schon ein Ausgabenproblem. Der Staat macht halt einfach zu viele Posten auf, macht die Bürokratie ist zu überbordend und wo viel Bürokratie ist, da brauchst du dann viel Verwaltung, die vielleicht auch nicht immer, also und das in einer Zeit, und das in einer Zeit, die sowieso schon ziemlich viele transformative Prozesse von den Unternehmen, auch von unserer Gesellschaft erfordert. Und insofern ist das schon irgendwie vielleicht ein Punkt, dass wir ein Ausgabenproblem haben. Und du bringst mich jetzt hier in die Lage.
Ich kreide dir
das nicht an, dass ich hier mal was aus der AfD rausgreifen, weil die haben zumindest für Aktionäre schon den einen oder anderen zumindest so kleineren Vorschlag. Ich finde nicht alles konsistent, das ist schon ein ziemlich wilder Mix, aber die sagen, hey, Sparerpauschbetrag soll zumindest auf 2.400 Euro pro Person raufgesetzt werden. Also das ist ja schon mal was. Die sagen, wir wollen, also sie sind nicht so kapitalmarktfreundlich, wie ich gedacht hätte, aber sie sagen, wir wollen die Grunderwerbsteuer, die Grundsteuer und die GEZ für Leute, die zum ersten Mal Immobilieneigentum erwerben oder bauen für die Selbstnutzung, wollen wir komplett senken. Ja, und also das ist ja dann schon mal was, also dass sie sagen, okay, wir wollen also das Immobilieneigentum hier in Deutschland weiter voranbringen, wir wollen, dass die Leute irgendwie sich Häuser kaufen, Immobilien anschaffen und so weiter. Also das ist ja zumindest schon mal ein Weg.
Hm? Ich würde dem ja auch überhaupt nicht grundsätzlich widersprechen, dass wir dieses Ausgabenproblem haben. Das sind ja alles Dinge, die sind Stand jetzt so. Wir haben ja diese Rentenverpflichtung. Wir haben ja momentan diese ganzen Verpflichtungen. Und du kannst dann ja nicht so tun, als gäbe es nicht die Übergangszeit, wo du dann das gestalten musst. Ja, ich bin ja für weniger Staat. Ich halte es komplett für verkehrt. Ich habe mich gerade hier mit jemandem intensiv darüber unterhalten, der mir gesagt hat, in Spanien ist das noch schwieriger. Also hinsichtlich dessen, wo wir, jetzt muss ich kurz in der Sprache wechseln. Also Subventionen. Ja, du kannst ja mal grundsätzlich sagen, dass Subventionen immer nur gut sein können, da wo du etwas anstößt oder da wo du einen bestimmten Bereich fördern möchtest. Aber dort, wo Subventionen zum Geschäftsmodell gehören, dort machen sie keinen Sinn. Und das ist auch der Vorwurf, den haben die Parteien gar nicht genutzt, aber ich liefere ihnen jetzt gerne hier, womit du gegen E-Mobilität, gegen teilweise Renewables argumentieren könntest, dass du sagst, es kann nicht sein, dass du etwas nur dann wirtschaftlich fähig machst, wenn es permanent mit Subventionen agieren muss. Aber wir haben das alles eben. Und du kannst jetzt auch nicht zurückdrehen, was unser Rentensystem in den letzten, naja, zumindest mal vor 20 Jahren hättest du schon angehen müssen. Ich glaube, da sind sich sogar die meisten konservativen Politiker einig, dass seit der Agenda 2010 von Gerhard Schröder es eben nicht mehr den großen Wurf oder auch nicht mehr den Versuch gab. Und das ist für mich das Problem. Wenn du sagst, das machen wir jetzt weniger, egal als welche Partei, dann musst du aber sagen, wie schaffen wir den Gang dahin? Und das ist einfach etwas, wo du dann die entscheidenden Jahre aber überspringst, wenn du sagst, ja, lass uns erstmal machen, wir kümmern uns darum. Du kannst ja nicht Steuern senken, wenn die Einnahmen nicht passen. Und ja, wir haben zu viel Staat, aber das ist eben kein Plan für 2 Jahre, sondern es ist ein Plan für 10 Jahre. Und dann musst du Summen nennen. Und wenn du auf der einen Seite sagst, wir senken die Steuern, und ich bin da auch voll in Sebastians Lager, ich glaube, dass die insbesondere junge Leute auch abwandern werden, wenn sie sagen, warum sollte ich denn hier als Fachkraft, warum sollte ich denn hier weiterarbeiten, wenn ich das anderswo vielleicht für die Hälfte machen kann? Und ich habe auch gar nicht mehr so die Beziehung, ja, die Welt ist online, sie ist digitaler, ich kann das sehr gut von irgendwo aus machen. Warum sollten die dann hier bleiben und das bezahlen? Also du musst diese Perspektive schon schaffen. Und das ist für mich das ganz große Problem, dass du dann nicht wahrheitsgemäß daran gehst und sagst, okay, wenn wir die Steuern senken, machen wir. Das kompensieren wir, denn die Ausgaben haben wir sowieso. Entweder indem du sagst, wir akzeptieren einen bestimmten Zeitraum höhere Staatsschulden oder whatever. Aber du musstest einfach ein bisschen näher dran an der Realität halten.
Wenn ich mal, willst du, Timo? Also ich möchte noch anmerken, das, was du sagst, Lars, mit konkreten Zahlen. Ich nehme jetzt mal Robert Habeck und ich finde, Robert Habeck zieht sich da eine Zahl raus, die er nennt, aber hinten ist dann nichts dahinter, weil er, wie gesagt, dann relativ wenige Ahnung hat. Also ich muss sagen, das ist, als Wirtschaftsminister muss ich wirklich sagen, er hat für mich nicht viel auf dem Kasten, weil relativ viel am Grundfundament dort schon fehlt. Aber ich bin bei dir, mal konkrete Zahlen zu nennen, aber das ist ja zeitgeistig. Also keiner nennt dir ja fast, ich verfolge relativ viele Wahlkämpfe, auch USA, aber auch andere Länder, es wird ja keiner mehr konkret, weil in dem Moment, wo du konkret wirst, nageln die Leute dich ja dann auch fest nach der Wahl irgendwo. Und in dem Moment, wo du herumlavierst, ist halt alles irgendwo in diesem, ja, wo du relativ flexibel sein kannst. Und ich muss ganz klar sagen, ich finde, wir haben ein massives Ausgabenproblem. Und man kann nicht sagen, jetzt die Rente ist nun mal da, wir müssen die bezahlen, also guckt mal, wo das Geld herkommt. Sondern wenn ich mir die SPD angucke, aber auch getragen von den anderen Parteien, also ich will jetzt nicht nur Einzelparteibashing machen, weil wir hatten die letzten Jahre, wir hatten Merkel, wir hatten SPD, wir hatten viele in der Verantwortung, was da in die Rente reingepackt wurde, was in die Krankenversicherung reingepackt wurde, das sind alles Posten, die ja jetzt getragen werden müssen. Und dann kommt man halt auf die Idee und sagt, naja, vielleicht können wir beim Dividendenempfänger noch irgendwas abgrasen oder abgreifen. Aber die Rente muss bezahlt werden, klar, aber dass du diesen Bauch immer mehr aufbläst und immer mehr noch Posten reinpackst unter diesem Gerechtigkeitswahn und dieser Umverteilung, die am Ende noch viel mehr Probleme schafft, das finde ich grundlegend falsch.
Ja, aber Sebastian, wo hast du mir denn da widersprochen? Wo hast du mir denn da widersprochen? Ich habe genau das, dann sag mir einfach, das fordere ich nicht von dir, ich stimme dir zu 100% zu. Das ist ein Aufblähen dieses Sozialstaates, das ist eine Fehlallokation. Aber selbst, wir sind nun mal in dieser Situation, du kannst die Zeit ja nicht zurückdrehen. Und wenn du sagst, das ist verkehrt, ja, dann kann man es zukünftig anders machen, ab jetzt. Aber trotzdem musst du sagen, wo kommt bis dahin die Rente her? Du kannst ja nicht denjenigen, die eingezahlt haben, sagen, naja, sorry, es hat jetzt halt mal lange geklappt mit der Solidarität, aber irgendeinen musste es mal mit der Altersarmut erwischen. Das kannst du ja nicht machen. Und das fehlt eben komplett. Also in diesem Empörungsmodus darüber, wie es ist, wir können uns da gerne eine Stunde lang reinbegeben und werden uns absolut einig sein. Nur, what's next?
Was passiert denn dann jetzt? Was würdet ihr beide denn davon halten, die Schuldenbremse aufzuweichen oder sie eventuell sogar komplett zu kippen. Also ich weiß, dass das nicht ohne weiteres möglich ist. Also dafür braucht man also A, schon mal eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, denn die steht meines Erachtens nach im Grundgesetz drin. Also das ist Punkt 1, also die Hürde ist ziemlich groß. Und Punkt 2, bin ich nicht sicher, ob das dann irgendwie EU-Recht oder EU-Gesetzgebung dann auch schon wieder tangieren würde. Aber de facto halten sich ja sowieso, außer wir, jetzt relativ wenig Staaten in der EU auch tatsächlich an diese Schuldenquoten. Und ja, also einfach nur die Frage an euch, brauchen wir mehr Staatsschulden in Deutschland?
Ich hoffe, du bist gut in das Jahr 2025 gestartet und ich hätte da noch einen Vorschlag hinsichtlich eines guten Vorsatzes für dieses Jahr. Nämlich, werde jetzt doch bitte vom Zuhörer zum Abonnenten. Egal auf welcher Plattform du uns hörst, einfach auf Abonnieren klicken und unsere Arbeit damit unterstützen. Ich danke dir ganz herzlich und jetzt geht's weiter.
Ja, also meine populistische Aussage ist ja gerne, die Schuldenbremse ist eine Politikerausgabenbremse, weil du musst bei der Schuldenbremse, ich bin ganz klar dafür, dass die aufgehoben wird, aber nur wenn man wirklich auch mehr oder weniger sicherstellen kann, dass wir jetzt nicht noch mehr soziale Wohltaten wagen mit diesem Geld, sondern endlich in die Infrastruktur und in den Ausbau mal investieren. Das ist das Wichtige, da bin ich absolut dafür. Ich meine, wir haben 60% Schulden gemessen am BIP. Wenn wir die verdoppeln, dann wären wir bei einer Verschuldung wie Frankreich in etwa. Ob das jetzt für die EU als Ganzes dann positiv ist, wo ja Deutschland der Garant ist noch für die guten Bonitäten, das ist mal auf einem anderen Blatt. Aber ich bin dafür, die Schuldenbremse aufzuweichen oder zu lockern, wenn das wirklich mal wieder in den Standort Deutschland zur Verbesserung investiert wird und nicht für irgendwie noch mehr soziale Ausgaben. Also da unterscheide ich ganz klar.
Ja, hundertprozentige Zustimmung. Also wenn wir über Zukunftsausgaben sprechen, wenn es klar definiert ist, was ist das Ziel dieser Ausgabe, wo geht es hin, wer profitiert davon und da dann gerne auch mehr Hang zum Nationalismus. Ja, gar keine Frage. Es geht hier um den Standort. Da bin ich absolut dafür, die Schuldenbremse aufzuweichen. Und auf der anderen Seite müsstest du dann, weil es geht auch immer um Psychologie, du musst ja, das ist das Blöde bei Wahlen, die Leute mitnehmen. Und wenn ich darüber gesprochen habe, dass die Verwaltung 40 Milliarden sind, dann ist das zwar nicht der größte Block, aber da müsstest du zum Beispiel, das wäre jetzt mein Vorschlag, wenn ich eine Partei gründen würde, konsequent mal das richtige psychologische Signal senden. Letzte Woche lesen wir dann, kein Mensch muss sich dazu äußern, dass, glaube ich, 180 aktuell in dem Regierungsapparat arbeitende Verwaltungsbeamte und Beamtinnen dann nochmal befördert wurden. Das macht jede Partei so, bevor sie dann rausfliegt, dass sie quasi ihre Staatssekretäre und alle nochmal in der Besoldungsgruppe einen hochnimmt. Also das ist grotesk. Das ist völlig grotesk. Und jeder sagt, wir werden diesen Wasserkopf wollen wir reduzieren. Das sagt er, solange er in der Opposition ist und dann werden die Begünstigten. Das klingt populistisch, aber das ist für mich das, was du machen musst am Ende des Tages, um die Leute auch mitzunehmen, dass du sagst, wir fangen hier mal bei uns an. Ich glaube nicht, dass Politiker zu viel verdienen. Ja, am Ende des Tages kannst du in der freien Wirtschaft deutlich mehr haben. Im Anschluss, wenn du erstmal mit dem Netzwerk dann rausgehst, wird es allerdings einfacher als vor der politischen Karriere, muss man auch sagen. Für viele wäre da sicherlich zappenduster, was die Aussichten angeht. Aber du kannst das so konkret machen. Und was mich wirklich ärgert, ist, dass das nicht passiert. Also da läge meines Erachtens eine Chance drin und die wird ausgelassen.
Ich verrate euch etwas, exklusiv. Ich werde nämlich in der nächsten Woche Gelegenheit haben, relativ hochrangigen Politiker, einen ehemaligen Minister auch zu interviewen. Christian Lindner kommt zu mir auf den Kanal und tatsächlich habe ich das Programm der FDP nur ganz grob bislang gescreent, weil ich ja dann auch Gelegenheit habe, ihn damit zu konfrontieren. Was ich da zumindest gefunden habe, ist, dass die private Rente in puncto Freibeträgen gestärkt werden soll. Also dass ungenutzte Sparerpauschbeträge sollen also aufaddiert und fortgeschrieben werden. Also quasi wie so ein Verlustvortragssystem. Und es soll auch die Spekulationssteuer auf Aktiengewinne soll wieder eingeführt werden. Das sind zumindest so zwei Punkte, die ich gefunden habe. Aber ich glaube, andersherum halten sie ziemlich starr fest an der Schuldenbremse. Also das ist etwas, womit ich ihn auf jeden Fall also auch dann konfrontieren werde. Also mal schauen.
Gerne. Ja. Also die FDP, wenn ich da okay, dann können wir auch gleich Schluss machen. Aber ganz ehrlich, was hast du denn noch zu verlieren? Und dann kommst du mit so einem Papier, was dann irgendwie schon geschrieben ist. Du bist dir sicher, dass du vielleicht doch in die Opposition musst, wenn du überhaupt reinkommst. Das ist doch die Chance, zumindest mal noch den Namen zu nutzen, die Hülle zu nutzen, um zu sagen, du baust hier mal wirklich was hin, was in die Zukunft gerichtet ist. Ich fand das derart enttäuschend, als ich das gelesen habe. Dinge, die wir besprochen haben, wo du sagst, es gibt genügend Leute, die sagen, ja, ich verstehe schon, vielleicht wird es erstmal ein bisschen schwieriger, bevor es ein bisschen besser wird. Und dann sowas Mutloses, muss es ihm ja nicht gleich um die Ohren knallen. Aber höchstgradig enttäuscht.
Ich bin dabei, Lars, vor allem vor dem, wir hatten es, zu sagen, mehr Milei wagen und dann kommst du mit diesem uninspirierten Wahlprogramm. Also, und du bist bei 3%. Also was willst du jetzt noch? Jetzt kannst du auch ins Risiko gehen, ob du 2% hast. Das ist dann auch Wurst. Aber vielleicht kriegst du ja 5,5. Also ja, du machst das schon.
Ja, ich werde ihm schöne Grüße von euch ausrichten.
Ja, genau. Okay. Ich schaue das Video auf jeden Fall an.
Ja, ich setze übrigens, wenn ich darf, jetzt schon öffentlich ein Thema in der nächsten Woche auch auf die Agenda, und zwar das Thema Erbschaftssteuer. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Oliver Bethe, also der CEO von der Allianz, hat sich dazu geäußert. Das ist irgendwie ein Thema, was ich auch gerne mit euch zumindest mal so ansatzweise durchexerzieren und diskutieren würde.
Sehr gerne.
Also ja, genau. Aber dann gehen wir jetzt rüber erstmal zu den US-Banken. Denen geht's gut. Also die Berichtssaison ist wieder gestartet. Traditionellerweise sind die Banken gestartet. BlackRock ist keine Bank, aber kann man ja auch zu den Finanzgiganten mit dazu zählen. JP Morgan ist rausgekommen. Goldman Sachs, Rekordgewinne. Goldman Sachs hat, glaube ich, doppelt so viel verdient wie im Vorjahr. Wells Fargo und Citigroup haben auch sehr gute Zahlen gemeldet. Also sehr, sehr gut, was da im vierten Quartal los war bei den Banken. Die Outlooks, die waren eigentlich auch ganz gut, wobei hier und da die Zwischentöne, na gut, jetzt ist das natürlich so, dass du als Finanzinstitut natürlich nicht nur rausgehen kannst und sagen kannst, Chancen, Chancen, Chancen überall. Du musst immer wieder, das ist ja ganz wichtig, auch auf Risiken hinweisen, aber ich fand das ganz bezeichnend, dass JP Morgan, also Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, Legende, der hat halt doch relativ klar auch die Politik von Trump als Risiko hingestellt. Also das heißt, die Zollpolitik, da ist er sich nicht ganz sicher oder ist sich das Institut nicht ganz sicher, ob da nicht doch relativ viele inflationäre Tendenzen doch auch mit drin sind. Er hat auf die geopolitischen Spannungen verwiesen und auch so sah es aus bei der Citigroup. Auch dort hat der CEO doch auch darauf hingewiesen, also wir sind in einer durchaus fragilen, verletzlichen Lage. Ich glaube, so oder ähnlich wurde es ausgedrückt. Und ja, insofern gebe ich das jetzt einfach mal an euch weiter. Also erstmal, wie ordnet ihr die starken Quartalszahlen ein? Kann das 2025 so weitergehen? Und wie nehmt ihr die Ausblicke und Prognosen der Bankhäuser wahr? Was ist eure Meinung?
Ich würde sogar die Bank-Earnings oder die Bank-Earnings als Blowout-Earnings bezeichnen. Also wenn du guckst, JP Morgan, Goldman, habe ich ja alle bei mir auch im Portfolio. BlackRock, tipptopp alle. Ich würde sogar sagen, das kann noch besser werden, gerade wenn ich auf Goldman gucke. Also wenn Trump dereguliert, dann hast du wieder mehr M&A-Aktivität. Da hatten wir ja wirklich strenge Richter. Wir hatten sie, glaube ich, hier schon mal, Lina Khan, die ja den Tech-Giganten nicht so wohlgesonnen war. Also sagen wir so, sie hat weniger auf Übernahmen, sie war da eher skeptisch, was Übernahmen im Tech-Bereich angeht. Sie wollte da eher, dass die Kleinen auch hochkommen und dass es mehr Wettbewerb gibt. Das wird jetzt unter Trump zurückgedreht. Das heißt, da dürfte es deutlich mehr M&A-Aktivitäten geben. Aber auch wenn die Zinsen jetzt weiter oben bleiben, dann machen natürlich die Banken damit auch eine gute Zinsmarge und ein gutes Geschäft. Also ich muss sagen, das, was ich habe über dein Thema zuerst ein bisschen nachgedacht, weil du so geschrieben hast, gedämpfte Erwartungen. Und dann dachte ich mir, was will er denn? Weil es ist ja wirklich alles momentan positiv, aber ja, natürlich sind da geopolitische Risiken drin. Jamie Dimon hatte mal gesagt, wir haben die unsichersten geopolitischen Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg, aber das machst du auch als Bank-CEO, weil in der Regel...
Hat er letztes Jahr auch schon gesagt, ne?
Genau, also er ist da auch ein bisschen eine Schallplatte, die immer wieder das gleiche Lied auflegt. Aber du musst ja irgendwo auch ein bisschen zurückhaltend sein, damit du auch wieder ein Stöckchen hast, wo du drüber springen kannst. Und wenn was schief geht, dann hast du wenigstens ja nicht alles hoch gelobt, sondern irgendeinen Pfeil im Köcher, wo du sagen kannst, ja, das war halt eine negative Entwicklung. Also grundsätzlich bin ich super positiv für den amerikanischen Bankensektor gestimmt. Und als Aktionär, muss ich sagen, freue ich mich auch darüber. Und vor allem Jamie Dimon hat ja gesagt, er hat nie gedacht, dass Cash irgendwann zum Problem wird. Und er hat jetzt so viel Cash, dass er auch wieder im größeren Stile Aktien zurückkaufen. Also von daher, ich bin positiv für die amerikanischen Banken jetzt erstmal bis auf Weiteres gestimmt. Und Goldman und JP Morgan und BlackRock sind ja bei mir auch langfristige Basisinvestments. Also du investierst ja auch bei sowas, und bin gleich fertig, nicht in eine Aktie alleine, sondern du investierst ja auch in ein CEO und Management-Team. Und die müssen dann für dich natürlich Probleme lösen. Und da habe ich bei allen Banken, in die ich investiert bin, das Gefühl, dass sie das richtig gut hinkriegen. Von daher, ich bin da entspannt, auch wenn die ein bisschen Salz in die Suppe streuen.
Ja, für einen langfristigen Investor ganz interessant. Man muss allerdings auch sagen, das haben wir ja relativ selten, wenn man sich die Ergebnisse bzw. die Schätzung von JP Morgan ansieht. Dann ist das, was Sebastian ebenso als Blow-off oder als Peak beschrieben hat. Also es wird nicht erwartet, dass die Ergebnisse sich deutlich verbessern in den nächsten 2 Jahren. Dementsprechend würde sogar das KGV leicht steigen. Man darf allerdings Banken auch nicht mit Wachstumswerten vergleichen. Und am Ende sind diese Schätzungen basieren im Wesentlichen natürlich auch noch darauf, dass die Zinsen eben doch sinken. Und da das Zinsgeschäft zumindest Teil des Geschäftes von Banken ist, sorgt das eben für etwas gedämpftere Aussichten. Aber ein langfristiger Investor hat zum Beispiel in der JP Morgan relativ wenig verkehrt gemacht. Darüber hinaus finde ich kurzfristig, und ich bin dementsprechend auch investiert, europäische Banken interessanter. Einfach weil sie im Schnitt deutlich günstiger bewertet sind, weil sie, das werden wir in den nächsten Quartalszahlen auch sehen, weil sie aber dennoch auch gutes Geld verdienen, zum Teil auch international. Ganz klar, wenn wir uns die 10 größten Banken auf dem Planeten anschauen, dann sind da nicht mehr so viele europäische oder rein europäische dabei. Aber für mich ist der europäische Bankensektor aus Sicht eines aktiven Anlegers momentan interessanter. Zuletzt, bezogen auf die letzten Wochen, sind auch die Aktien besser gelaufen. Die Dividendenrenditen sind ein bisschen höher. Und ja, that's it.
Kleine Anmerkung, der Stoxx 600 Europe Banks ETF, ich habe ihn auf der Watchlist, jüngst neues 10-Jahres-Hoch erreicht. Also taktisch kann man europäische Banken auf jeden Fall anfassen, aber langfristig würde ich immer auf die Amerikaner setzen.
Ja, super. Langfristig setze ich auf Gold, die Amerikaner, und außerdem wird sich das Gute im Menschen durchsetzen. Ich drücke ja auch die Daumen, aber was ist das für eine Aussage?
Ja, wir sprechen halt dann nochmal.
Ja, ja, gut. Langfristig ist für dich als junger Mensch vielleicht auch was anderes. Ja, ich bin über 50, also ich muss auch wissen, was kurzfristig passiert.
Ach, ja. Mach du mal kurz weiter, ich muss mal kurz zu Ende lachen. Der ist gut.
Ja, gut, dann mache ich mit meinem Thema weiter. Also wenn wir die Banken hier durch haben, langfristig.
Ja, ja, ich wollte nur noch kurz einen Fun-Fact anmerken. Ach so. Also die Deutsche Bank, die ja auch vor 20 Jahren zumindest mal im Konzert der Großen irgendwie ein bisschen mitgemischt hat, mitgespielt hat, Market Cap ist, ja, also die passen 20 Mal in JP Morgan rein. Also ich glaube, JP Morgan bräuchte noch nicht mal ein komplettes Quartal, um die Deutsche Bank kaufen zu können. Das ist schon krass, oder?
Oder sie sind so wertvoll wie ein Jamie Dimon.
Jamie Dimon verdient mehr als die Deutsche Bank.
Der sollte einen eigenen Token machen. Jamie-Token.
Jamie-Token. Ja, ich dachte, so ein NFT, so ein Jamie-NFT. Ja, das wäre cool.
Ja, wenn er das Geld noch bräuchte, dann ginge das wohl. Aber braucht er ja nicht.
Aber übrigens, ich finde Banken uninteressanter. Ich finde die Broker gerade spannender. Das nur auch nochmal als kleine Anmerkung mit reingeworfen. Und zwar habe ich mich jetzt jüngst nochmal so ein bisschen intensiver mit Coinbase und auch mit Robinhood auseinandergesetzt. Und ja, ich finde beides weiterhin spannend, auch wenn ich, auch wenn das auch, Lars würde das als aktive Position bezeichnen. Ich glaube, das ist eher etwas Taktisches, was man zumindest mal auf die Watchlist nehmen kann. Und ja, sieht natürlich brutal aus, kurzfristig, als wären die komplett explodiert. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass da die Multiples, also zumindest bei der Robinhood, jenseits von Gut und Böse wären. Also das nur mal angemerkt. Und es gibt sogar einen chinesischen Broker. Ich glaube, wir haben vor 10, 12 Ausgaben tatsächlich auch mal drüber gesprochen. Tatsächlich gibt es auch einen chinesischen Broker, der gar nicht so unspannend ist. Und die heißen Futu Holdings. Die sind zwar schon relativ weit wieder runtergekommen vom Hoch, aber wenn man die These vertritt, dass die Chinesen eher weggehen vom Immobilienmarkt und Anreize setzen, dass die Chinesen mehr auf Aktien setzen, dann wäre das mit Sicherheit auch ein Kandidat, der durchaus Potenzial hätte. Aber also sollte man nicht seine, wie Sebastian auf Goldman Sachs und JP Morgan und BlackRock seine Altersvorsorge mit drauf aufbauen, sondern das ist dann eher was kurzfristig Spaß
macht. Haben wir deine beiden Themen für nächste Woche schon. Gibt ja auch noch ein paar deutsche Broker, die man an der Börse kaufen kann. Also.
Und wahrscheinlich bald mehr. Ich denke, dass ein paar Neo-Broker in den nächsten 1-3 Jahren den Exit gehen werden über ein IPO.
Ja, wenn sie das IPO-Fenster bekommen, gerade zittern, glaube ich, alle, dass es doch nicht kommt. Aber ja, lass uns das ja, dann nächste Woche nochmal mitnehmen.
Gut, dann habe ich jetzt meine beiden Themen schon, Erbschaftssteuer und Broker. Top.
Dann sehen wir uns wieder am Freitag.
Danke. Alles klar, dir, Leute. Macht's gut. Tschüssi. Also, nein, weiter zu Diageo. Ende einer Ära, fragst du.
Habe ich genau aus dem ähnlichen Gedanken, als ich eben so ein bisschen leicht höhnisch über Sebastian gesprochen habe, dass man sagt, naja, das war immer so und das wird immer so sein. Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Eine gewisse Consistency in der Erwartungshaltung ist ja nicht verkehrt. Aber Dinge ändern sich eben auch. Und ich glaube, Dinge können sich teilweise gravierend ändern. Und im Idealfall merkt man das als Anleger währenddessen oder davor und stellt nicht 10 Jahre später fest, naja, wer konnte das schon ahnen? Und deswegen habe ich es mal mitgenommen. Ich bin ja in Diageo investiert. Die Aktie ist nicht sonderlich gut gelaufen, wenn man das jetzt mal mit dem Gesamtmarkt vergleicht. Und einer der Gründe, und das ist der, den ich heute besprechen möchte, ist, dass in den USA, ich habe es mir gerade noch rausgeschrieben, wie viele Menschen, also rund 5,6 Millionen müssten es gewesen sein. Jetzt ist mir gerade meine Datei hier weggesprungen. Also 5,6 Millionen Ozempic oder Wegovy genommen haben. Und das führt dazu, dass man offensichtlich weniger Lust auf jegliche Art von Konsum, was Nahrungsmittel angeht, Lust hat. Also Alkohol, und insbesondere aber eben auch Nahrungsaufnahme, Süßes, Fettes und so weiter. Das ist eine Story, die nicht ganz neu ist an der Börse. Aber eigentlich wird immer gesagt, und das habe ich ja auch gesagt, das ist ein Phänomen und ja, das beschäftigt uns, aber wie schlimm kann es werden? Das heißt, wenn dieser Anteil, und das sind natürlich grobe Schätzungen, das kann sich ändern, bis 2030 aber deutlich ansteigt, also auf bis zu 20 Millionen Nutzer, dann ist das mittlerweile schon ein beträchtlicher Anteil der Konsumenten. Und wenn die weniger konsumieren, und dazu werden dann wahrscheinlich, das betrifft dann nicht nur Diageo, das könnte auch eine Coca-Cola betreffen oder eine Hershey's, also Süßes, Mondelez, all die diese wunderbaren Dinge herstellen, dann muss man das akzeptieren. Das wird dann auch nicht kompensiert, indem dann in den Emerging Markets einfach viel mehr konsumiert wird. Das wäre dann tatsächlich nachteilig für diese Unternehmen. Ich weiß nicht, ob es so kommt. Ich habe selber dieses Produkt noch nicht ausprobiert. Also bei mir ist es original Altersdürre. In den USA wird darüber gestritten teilweise, wer das darf. Ich glaube, Oprah Winfrey hat es ganz offen zugegeben, dass sie damit abgenommen hat. Andere sind sehr schnell schlank geworden, sagen, aber das war einfach gute Ernährung und Sport. Whatever, man muss ja hier auch überhaupt niemanden framen irgendwie. Aber dass das mehr und mehr verwendet wird, das merke ich offen gesagt auch im Bekanntenkreis und es geht sehr schnell. Und deswegen stelle ich es einfach mal in den Raum. Das heißt, ich möchte das weiter beobachten. Wenn sich das im Jahr 2025 in der Entwicklung genauso schnell fortsetzt, und diese Produkte werden ja eher noch günstiger. Bei uns ist es im Übrigen ja offiziell verboten. Das muss dir ein Arzt verschreiben und verschreibt es dir wegen Adipositas oder eben bestimmte Formen der Diabeteserkrankung. Also nicht, weil du abnehmen willst. Soll wohl aber möglich sein, daran zu kommen. Wenn sich das hinsichtlich der Marktentwicklung im Jahr 25 so schnell fortsetzt, wie es im Jahr 24 war, und die Quartalsergebnisse spiegeln das wieder von diesen Unternehmen, dann muss ich das zumindest in meinen Kalkül mit reinnehmen, ob das noch die sicheren Investments sind, die ich oder für die diese Sicherheitskomponenten, für die ich diese Aktie mal gekauft habe. Also sie ist quasi unter Beobachtung, ohne dass ich da jetzt schon ein abschließendes Urteil treffen kann. Und gerade deshalb in solchen Situationen interessiert mich auch eure Meinung.
Also Sebastian und ich werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass es den Spirituosenherstellern immer gut gehen wird.
Aber Champagner, Spirituosen, Wein, alles.
Aber wenn wir jetzt, also wenn ich jetzt Diageo CEO wäre, dann würde ich jetzt sagen, ja, okay, wir nehmen das natürlich irgendwie auch zur Kenntnis, haben einen Blick drauf, aber wir wollen ja gar nicht über Masse wachsen, sondern wir wollen über qualitativ wachsen. Also das heißt, du mixst halt Produkte irgendwie, die vielleicht ein bisschen hochwertiger sind, wo es dann eben nicht auf ja den Massenkonsum, sondern auf den Stil des Konsums irgendwie ankommt. Also dass das irgendwie eine Art Lifestyle-Produkt wird, wo man dann also auch letztendlich einen höheren Preis dranhängen könnte. Und dann wäre es sogar ein bisschen, dann wäre die Preiselastizität irgendwann vielleicht auch nicht mehr so hoch. Also das heißt, auch so Dinge wie Inflation und so weiter würden dir jetzt nicht unbedingt das Geschäft verhageln oder in die Quere kommen, also in puncto Nachfrage.
Und ja, das ist aber schon die Antwort. Das ist eine neue Strategie, von der wir nicht wissen, ob sie funktioniert. Also wer sich auf auf der Produktseite von Diageo, wo man übrigens ankreuzen muss, dass man 18 Jahre alt ist, auch auf solchen Seiten muss man das angeben. also es gibt da durchaus schon Hochpreisiges im Sortiment. Das wäre dann eine Spekulation, dass sie es in Zukunft anders machen als heute. Das haben wir noch nicht zufriedengestellt. Sebastian?
Also, Diageo versucht ja zumindest in die Richtung zu gehen. Das heißt, sie setzen mehr auf alkoholfreie Getränke. Sie setzen auf Lateinamerika massiv auf den indischen Markt. Also im indischen Markt ist das große Wachstumspotenzial vor allem vorhanden. Aber ich muss sagen, dieses ganze GLP-1 oder GLP-1, das sind also diese Abnehmpräparate, die ja da im Umlauf sind, die nimmst du ja für einen gewissen Zeitraum, dann nimmst du ab. Und dann stehst du ja erstmal wieder da. Du nimmst die ja nicht ewig. Also das ist auch mal Nebenstory so der Case, wo ich glaube, dass die ganzen Hersteller dieser Abnehmpräparate, wenn es eine Pille gibt, um das Gewicht zu halten, nochmal richtig durch die Decke gehen werden, weil du hast ja noch nicht das Nachfolgende. Aber mich erinnert diese ganze Diskussion jetzt im Moment, dass die Leute mit den Abnehmpräparaten weniger trinken und weniger essen, das erinnert mich ein bisschen an die Corona-Zeit. Also da hat man auch gesagt, die Leute werden sich nie wieder die Hände geben und die werden sich nie wieder umarmen und die werden Abstand halten in der Gesellschaft. Und ich habe gesagt, das glaube ich nicht und genau so kam es auch. Es hat sich eigentlich alles wieder wie zuvor dann zusammengefügt. Und ich glaube nicht, dass Leute jetzt aufhören, nur weil sie die Präparate nehmen. Ich glaube eher, dass sie sagen, hau ich mir doch mal rein und das Präparat hilft mir dann hinterher, vielleicht, dass ich mein Gewicht halte oder nicht zunehme. Also ich bin da noch nicht so skeptisch, dass ich sage, das ist jetzt der Todesstoß für diese ganzen Spirituosenhersteller, dass die Leute anfangen, auf einmal einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil zu finden. Also sehe ich,
glaube ich, könnte man ja, denn... Also, nur ganz kurz, ich weiß nicht, die, mit denen ich gesprochen habe, die haben ja gerade dieses Gefühl nicht mehr. Die nehmen es übrigens auch dauerhaft. Aber
ich glaube, das sollte man nicht dauerhaft nehmen, oder? Ist das nicht ein Zeitraum und dann ist die Phase abgeschlossen und dann wird dir, im Moment stehst du halt noch da ohne weiteres und da kommt die Pille dann ins Spiel.
So steht es wohl im Beipackzettel drin, ja.
Nur darauf berufe ich mich,
genau. Das habe ich auch so vernommen. Aber das Gefühl währenddessen ist wohl wirklich nicht, dass man sich tagtäglich überwinden muss, sondern es ist wirklich, so soll ja auch die Wirkungsweise sein, du willst es dann in dem Zeitraum auch nicht haben. Und wenn du vielleicht eine wenn es irgendwann die Nebenwirkung hat von Nahrungsergänzungsmitteln, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil der Stoffwechsel ja offensichtlich doch ziemlich beeinflusst wird hier. Aber das, was du hier verdienen kannst, da, ich bin mir ziemlich sicher, da wird momentan reichlich geforscht. Und also das sicherere Investment sind wahrscheinlich diejenigen, die diese Pillen und Spritzen auf den Markt bringen. Wie gesagt, ich verstehe es, vielleicht ist es ein vorübergehender Trend, würde mich im Sinne der natürlichen Gesundheit auch eher freuen. Es gab ja auch schon mal so ein bisschen diese Gegenbewegung, die fand ich eigentlich gesünder, aber ja.
Du hast ja auch evolutionär, also auch wenn das jetzt beobachtungsmäßig bei einem zu weniger Konsum, Alkohol, Essen führt, Ich würde mal sagen, dass das kein Dauerzustand dann von allen sein wird. Das glaube ich nicht, weil der Körper auch evolutionär ja irgendwie so ist. Friss lieber jetzt mehr, weil morgen sind die Mammuts weg. Also mal auf Deutsch gesagt.
Also ich verkaufe die Idee, wenn ich Sebastian hier mit so ganz hohlen Wangen sitzen sehe. Wenn ich mir sicher bin, jetzt ist er dem. Also dann haue ich das Ding raus.
Also drei kurze Dinge. A, das ist ja dann vielleicht doch ein interessanter Pair-Trade. Long Eli Lilly, Short Diageo. Dann das Zweite, gibt es vielleicht so unter den Spirituosenherstellern auch die Möglichkeiten noch untereinander zusammenzugehen und dort irgendwelche Potenziale zu heben? Das wäre ja auch noch. Oder LVMH kommt und kauft die dann alle auf. Das könnte natürlich auch passieren, Sebastian, oder?
Aber nur, wenn sie Premium-Marken haben. Aber gute Überleitung zum Thema LVMH. Ich habe es mal für euch mitgebracht. Wir hatten es vor einiger Zeit mal diskutiert und LVMH hat ja diese Woche einen schönen Kurssprung gemacht. Das heißt, wir hatten 10% Kurssprung als Reaktion auf die Zahlen von Richemont. Richemont beispielsweise hat Cartier, Van Cleef, hat aber auch, ich habe es mir hier aufgeschrieben, A. Lange und Söhne zum Beispiel und Chloé, genau, damit ich nicht immer die Marken alle durcheinander werfe. Und da hat sich gezeigt, dass wir ein deutlich zweistelliges Wachstum hatten, also sowohl in Europa als auch in Nordamerika, als auch in Afrika und im Nahen Osten. Asien, klar, schwach noch durch China. Aber die Zahlen haben doch Hoffnung gegeben für die gesamte Luxusbranche, dass es jetzt wieder nach oben geht, trotz der China-Schwäche. Und wenn jetzt China nochmal ins Laufen kommt, wenn jetzt da die Maßnahmen greifen sollten, dann sehe ich das als ein extrem positives Anzeichen auch für die Luxusbranche. Muss auch sagen, wenn ich mich gar nicht selbst beweihräuchern, ich hatte am Dienstag LVMH nachgelegt, allerdings als Reaktion auf die Zahlen von Brunello Cucinelli. Also wenn ihr die nicht kennt, die stellen so teilweise 15.000 Euro Kaschmirpullis her. Und dann dachte ich mir, wenn es bei denen gut läuft, dann muss es bei den anderen auch gut laufen. Das hat auch Hermes beflügelt, die haben auch ein Allzeithoch die Woche gemacht und auch LVMH. Das heißt, ich würde sagen, nach der jüngsten Kursschwelle und jetzt auch dieser, ja, nennen wir es mal Bodenbildungsphase, bin ich wieder wirklich positiv für die Luxusbranche gestimmt, vor allem, weil sie es schaffen, auch die China-Schwäche mittlerweile zu kompensieren durch Wachstum in anderen Bereichen. Also von daher, die Zahlen von LVMH kommen im Übrigen übernächste Woche. Also ich muss sagen, positiv gestimmt. Ja,
was ist Brunello Cucinelli? Ja, ich weiß. Also diese Pullis, für mich ist es nur noch zu übertreffen, am Flughafen in goldenen Lettern Balenciaga. Ich bin nicht mal sicher, ob das richtig geschrieben wird. Aber die machen ja auch dezentere Dinge. Also
ich denke mir immer, der Designer, ich beschäftige mich gerne mit den Unternehmen und wer die mal gegründet hat. Und ich denke, viele Gründer, die ja wirklich große Modeschöpfer teilweise waren, würden sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn sie diese Prints sehen würden, was da heutzutage verkauft wird.
Das ist wohl so. Also LVMH, ich mache es kurz. Um hier überhaupt was Skeptisches zu sagen, eigentlich, wir haben es ja häufig genug besprochen, natürlich ist es wirklich auch der robusteste Konzern, die besten Margen. Ich kann vielleicht noch mitbringen, hast du es gerade gesagt? Nee, dass die Bank of America gerade LVMH hochgestuft hat, hast du noch nicht gesagt, ne?
Nein.
Nicht, dass ich hier doppelt rede. Also haben sie hochgenommen und zwar am 17. Januar, also relativ frisch, von 700 auf 735 Euro mit der Empfehlung zu kaufen. Haben im Prinzip die Dinge angesprochen, die du auch hier genannt hast, Sebastian. Trotz der relativen Schwäche der chinesischen Nachfrage ganz gut gelaufen. Umsatzprognosen nach oben angepasst. Ich habe es ja gesagt, was ich mitbringen wollte, ist, meines Erachtens liegt der beste Zeitpunkt für den Nachkauf jetzt eindeutig hinter uns. Man hat die Aktie, ich glaube, im Tief mit dem KGV 2021 bekommen. Das KGV für dieses Jahr dürfte jetzt wieder bei rund 26 liegen. Fürs nächste Jahr habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Also das ist grundsätzlich immer etwas. Wenn man sich, und das ist so, macht das ja Sebastian auch relativ konsequent, dann in Schwächephasen nachzukaufen. Wir haben es ja auch bei Novo Nordisk angesprochen. Bei langfristigen Investments top. Bei langfristigen Investments flop. Wenn man sagt, na, dann wollen wir doch erstmal schauen, ob hier ein Boden drin ist, dann steigt die Aktie um 20% oder 25% und dann kauft man. Warum? Also Antizyklik macht bei langfristigen Investments Sinn. Von daher Glückwunsch zum Nachkauf in LVMH. Ich denke, man macht hier mittelfristig wenig verkehrt. Aber wie gesagt, wer das muss man auch immer dazu sagen, es gibt auch einige, die sehr, sehr pessimistisch sind für China. Ganz ohne China wird es nicht gehen. Also fast ein Drittel der Nachfrage kommt eben daher. Bei Sebastian und mir passt es ganz gut, weil wir ja nicht die China-Bären sind, sondern China-Bullen. Und das würde sicherlich, wäre dann nochmal kurstreibend.
Ab 700 Euro wäre jetzt zumindest, wenn man kurzfristiger rein will, also wenn die jetzt wirklich die 700 Euro knacken, oder sollte man, also wäre das schon das Kaufsignal oder müsste man die 725 abwarten?
Naja, man muss ja gar nicht die an sich, ich meine, wenn du die Aktie als Investor bei unter 600 Euro nicht haben wolltest, warum willst du sie jetzt bei 700 kaufen?
Also nee, als kurzfristige Position, also sozusagen als Satellit, also wäre jetzt das Überschreiten der 700 Euro dann nicht tatsächlich auch ein Signal, dass es
ja, also mir würde schon reichen, dass sie die Woche jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder seit Juni des vergangenen Jahres haben sie die 200-Tage-Linie jetzt überschritten. Jetzt im Moment den zweiten Tag in Folge. Den Widerstand bei 700 Euro würde ich jetzt gar nicht so groß sehen. Allerdings, okay, ich finde das für eine aktive oder Satellitenportfolio-Position auch nicht so interessant, eine Aktie zu kaufen, die da mit so einer Kurslücke jetzt hier aufwartet. Muss man ja nicht unbedingt machen. Also es gibt ja auch einfach Aktien, wo man sagt, nee, es war für einen Investor jetzt ein guter Kauf, aber da muss ich jetzt nicht unbedingt mit einer aktiven Position rein.
Die wird auch wieder zurückkommen, bestimmt. Es wird wieder irgendwas Schlechtes aus China geben, irgendwas zu den Zahlen, und dann kann man immer noch einsteigen.
Irgendwas Schlechtes halt kommt ja immer aus China.
Ja, im Moment ist es ein Garant für schlechte Nachrichten bei guten Aktien.
Bestimmt macht Robert Habeck eine China-Reise. Na dann, gute Nacht.
Das... Das wäre bitter.
Und der besucht JD ausgerechnet. Nein. Dann stehen wir dumm da. Dann stehen wir dumm da.
Steht die Aktien flammen. Apropos Flammen, wie sieht es denn aus mit Vestas? Nein, das war jetzt eine ungeschickte
Überleitung. Ja, doch, für einen Moment dachte ich, das könnte passen, aber dann ja doch nicht. Also Vestas habe ich deshalb mal mitgebracht, weil immer mal wieder nachgefragt wird, weniger Vestas. Ja, manchmal Vestas, ein bisschen Ørsted wird nachgefragt, aber immer noch sehr gerne der iShares Global Clean Energy, den wir, glaube ich, von Anfang an hier besprochen haben und wir waren uns ziemlich einig, das ist nichts für ein Dauerinvestment, das ist auch nichts für einen Sparplan. Das ist, wenn überhaupt, für eine taktische Position etwas, aber auch da haben wir den ETF mehr oder weniger durchfallen lassen aufgrund seiner Zusammensetzung. Weil man nicht sagen kann, erneuerbare Energien steigen oder fallen. Es macht einen großen Unterschied, ob wir über Windkraftanlagenhersteller, Offshore, Solar, das muss man dann schon en Detail sehen. Biomasse will gar keiner haben. Vestas. Deshalb, weil bei Vestas eine interessante Situation sich ergibt für Spekulanten. Man muss nämlich eine Aussage darüber für sich treffen, werden sie die positiven Schätzungen, die zum Beispiel Goldman Sachs für das Unternehmen abgegeben hat für das Jahr 2025 und 2026, werden sie diese Schätzungen erreichen können, ja oder nein? Ich beginne mal bei Nein, denn so sah die jüngere Vergangenheit aus. Also Vestas, genau wie viele andere aus diesem Bereich, Vestas ist einer der größten Windkraftanlagenhersteller. Wer auf der Autobahn mal links und rechts geguckt hat, der wird wohl den Namen irgendwo als Schriftzug schon erkannt haben. Sie haben enttäuscht, die Nachfrage war schwach, die Kosten sind gestiegen. Das ist eine ganz schwierige Kombination. Es ist ein relativ kapitalintensives Geschäft. Da haben die steigenden Zinsen auch nicht geholfen. Deswegen ist die Aktie jetzt auf dem aktuellen Niveau auch noch nicht mal billig. Also das KGV liegt über 30, aber wenn sich die Ergebnisse so entwickeln, wie das zumindest mal die Optimisten erwarten für die nächsten 1 bis 1,5 Jahre, dann sinkt nicht nur dieses KGV sehr, sehr deutlich innerhalb kürzester Zeit. Das würde nämlich für das Jahr 2026 ein KGV von unter 10 bedeuten. Und wir sind momentan bei 31,9. Das geht nur, wenn die Ergebnisse sich deutlich verbessern. Und das prognostiziert eben zum Beispiel die Deutsche Bank, zum Beispiel Goldman Sachs, auch JP Morgan ist einigermaßen bullisch. Und wenn das so ist, wenn, und das bitte ganz dick schreiben, dann ist das für mich ein Kandidat auf einen Verdoppler. Ja, und ich möchte es mal so stehen lassen. Alles andere wäre nur ein Relativieren. Ich bin mittels eines ETFs indirekt in Vestas mit investiert. Ich finde die Spekulation interessant. Das ist einer der wenigen Werte, bei der ich gegebenenfalls auch auf einen Kurssprung in den Quartalszahlen reagieren würde. Aber wenn man sich nicht nur spekulativ bewegen möchte, dann schaut man eben auch, dass es wirklich eine Art von Bodenbildung oder eine Art von Erholung gibt, die man dann auch in Zahlen messen kann. Und die steht momentan noch aus. Aber wenn es so kommt, wie von vielen erwartet, dann ist die Aktie wirklich sehr günstig jetzt.
Ich habe da sehr viele Wenns gehört.
Also klar, weil wir natürlich nicht wissen, wenn drei, vier Jahre lang der Trend in eine Richtung geht hinsichtlich der Ergebnisse. Und die Analysten waren natürlich vor 4 Jahren, haben auch nicht gesagt, jetzt warte mal 4 Jahre ab, Vestas wird jetzt erstmal 70% oder 80% fallen und dann erholen sich die Ergebnisse wieder. Also die Erholung ist in Aussicht gestellt. Das liegt natürlich auch daran, dass du gewisse Investitionen, du kannst sie verschieben, aber am Ende wirst du es dann irgendwann umsetzen. Und Vestas hat, genau wie Orsted im Übrigen, sehr viel auf der Kostenseite gemacht. Aber es ist ein klares Wenn. Also noch drei weitere Quartalsberichte in die ähnliche Richtung, wie wir sie 2024 bekommen haben, dann steht die Aktie eben 50% tiefer. Chance und Risiko sind relativ eng beieinander.
Ja, du kriegst auch nur 100%, wenn viele Wenns drin sind. Also das bedingt ja das. Sorry, Timo.
Nee, ich hätte jetzt nur ganz kurz angemerkt, also das wäre jetzt wahrscheinlich witzig, wenn man, ich kann es jetzt so schnell nicht machen, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine JD.com und eine Vestas so parallel daneben legen würde, dann könnte man so fast, also ein bisschen zeitlich verschoben, fast einen ähnlichen Kursverlauf ausmachen mit so einem grandiosen Peak nach oben und also so eine extreme Rallye. Ich glaube, die ging bei JD.com wahrscheinlich noch ein bisschen gemächlicher vonstatten und Vestas ist ein bisschen später, glaube ich, runtergekommen. Aber bei JD gibt es ja zumindest mal diese Anzeichen dafür, dass da jetzt sich ein neuer aufwärtsgerichteter Trend etablieren könnte. Und bei der Vestas sehe ich jetzt, also auf 5 Jahre, die notiert auf 5-Jahres-Sicht 25% hinten und ich sehe da irgendwie also gar nichts. Also das wäre für mich ehrlicherweise, glaube ich, nichts. Und das stellt aber deine These überhaupt nicht in Abrede, Lars. Also ein gutes Quartalsergebnis und bumm, dann geht es wieder rund. Also das sehe ich auch. Aber
ich finde die Skepsis nicht durchaus gerechtfertigt. Ich bin ja selber jemand, der sagt, nicht zu viel Turnaround im Depot. Mhm. Und ich habe die ja vor allen Dingen auch noch nicht gekauft. Und ja, ein charttechnisches Signal, fundamentales Signal, irgendwas muss man ja mal haben, bevor man einfach reingreift. Ganz klar, die Quartalsergebnisse schlecht und die Aktie notiert gleich wieder 30% tiefer.
Und bevor die Leute jetzt in den Kommentaren meckern, ja, aber JD.com hat ja gar nichts mit Vestas zu tun. Also A, habe ich jetzt nur auf den Kursverlauf referiert und B, wollte ich nur damit ausdrücken, es gibt Opportunitätskosten und wenn man also schon in irgendeinem Wert möglicherweise eine Haltung oder auch die Anzeichen hat, dass da was passiert, dann ist das vielleicht ein bisschen besser, als auf etwas zu spekulieren, wo sich überhaupt noch nichts getan hat.
Also die sicherere Spekulation quasi, auf jeden Fall, weil die Zahlen genau, ja bei JD gut waren. Bei Vestas waren ja nicht nur Kurs, sondern auch Zahlen schlecht.
Ich mach's kurz. Also es ist natürlich eine politische Aktie und Donald Trump, er hat ja den Sektor durchgewackelt und er hat gesagt, Wind ist Bullshit. Und das ist natürlich genau das Thema. Also du hast viele politische Weichenstellungen da drin und musst natürlich schauen, was die Chinesen machen, die ja aktuell um die 65% Weltmarktanteil haben im Windsektor. Jetzt kannst du natürlich ein Rotorblatt nicht so einfach wie eine Solaranlage und ein Solarmodul über die Weltmeere schicken und damit den ganzen Markt immer kaputter machen. Aber ich würde da wirklich auf den chinesischen Markt mal achten, ob die Vestas noch mehr Druck machen und wie die politischen Weichenstellungen ausschauen. Aber ich bin nicht investiert und ist jetzt auch nicht ein Wert, den ich irgendwie in Erwägung ziehe.
Jetzt könnte man natürlich auch fragen, woher kommt diese Frage von deinen Lesern, Lars? Also haben die da möglicherweise Vestas en masse im Portfolio und fragen sich jetzt, wie sieht's aus mit meinen Anlagefehlern, die ich da irgendwann mal vielleicht gemacht habe? Ne?
Und das könnte bei euren Lesern wohl so sein. Bei meinen Lesern sind es einfach Menschen, die eine qualifizierte Watchlist haben.
Achso, okay. Gut. Und eine ordentliche Portion Hoffnung. Ja, liebe Grüße, liebe Rendite-Spezialisten-Leser. Nein, also Spaß beiseite. Ich wollte eigentlich nur eine Überleitung machen zu der Hörerfrage von Mr. X aus unserer By the Dip-App. Wie korrigiert man seine Anlagefehler, hat er gefragt. Sebastian, du kannst noch mal ein bisschen Kontext geben.
Genau, er hat gesagt, er hat viele Aktien, zu viele Aktien im Depot. Und die guten laufen gut, davon hat er gefühlt viel zu wenig. Und die schlechten laufen schlecht, davon hat er gefühlt zu viel. Und er stellt sich jetzt die Frage, wie korrigiert man jetzt, wenn man mehrere Aktien hat? Und einen Teil findet man gut, den will man eigentlich ausbauen. Und einen Teil findet man schlecht, den weiß er nicht so richtig, was er damit machen soll. Also soll er die schlechten Aktien verkaufen und in die guten investieren oder soll die schlechten Aktien behalten, aber neues Geld nur in die guten Aktien investieren. Wie würden wir reagieren? Und ich kann es kurz machen. Ich stelle mir bei all meinen Positionen immer die Frage, würde ich diesen Wert jetzt noch kaufen? Und jetzt heißt eher generell, das heißt eine Hermes jetzt auf Allzeithoch würde ich jetzt nicht kaufen, aber ich würde die Aktie generell kaufen, wenn ich einen Rücksetzer bekomme, wenn ich einen guten Wert, von dem ich überzeugt bin, billiger bekomme, das ist jetzt meine Einstellung. Manche kaufen lieber bei einem Ausbruch, kann man auch machen. Aber man muss die Frage beantworten, würde ich diesen Wert überhaupt noch kaufen, wenn sich mir die Gelegenheit bietet? Und wenn das Ja ist, dann bleibt er drin und wenn das Nein ist, dann muss er in meinen Augen raus. Und dann würde ich auch irgendwelche Aktien, die ich als nicht als gut erachte, ich meine, man hat immer so diesen psychologischen Druck, na was wäre, wenn aus einer vermeintlich jetzt schlechten Aktie doch eine gute wird. Aber wenn ich jetzt sage, ich finde dieses Unternehmen nicht gut und ich stehe nicht dahinter, dann lieber verkaufen und später, es spricht ja nichts dagegen, so den Wert mal wieder in einem Jahr reinzunehmen, wenn sich alles gebessert hat. Aber ich bin da wirklich, also ich habe da eine ganz rigorose Strategie und sage, was mir nicht taugt, kommt dann auch raus. Kann auch sein, ich kaufe so einen Wert mal wieder rein, aber erstmal wird das Depot sauber gehalten.
Aber Sebastian, du bist ja immer gebiased durch den bisherigen Kursverlauf, den du auch in deinem Depot mit dem jeweiligen Wert dann hast. Also zum Beispiel, wenn du 50% hinten legst und du fragst dich, ja, würde ich jetzt kaufen, dann könntest du ja sagen, ja, jetzt würde ich vielleicht erst recht kaufen, weil das ist ja billig, aber du hast ja auch die 50% dann möglicherweise schon, ja.
Guter Punkt, aber ich versuche so objektiv wie möglich drauf zu schauen, ob ich an das Unternehmen und das Team, das Management glaube, dass die es besser machen. Und da lasse ich mich so gut wie möglich auch nicht beeinflussen, ob ich 50% hinten liege oder 200% vorne, sondern ich sage, glaube ich da noch an die Vision? Das ist ein bisschen so wie, was wir gerade mit Diageo besprochen hatten, wo Lars so ein bisschen zuerst Skepsis hat. Wenn ich dann zu dem Punkt komme und sage, die Leute hören auf zum Saufen, weil sie ab sofort die Abnehmmedikamente alle nehmen, dann ist es mir wurscht, ob ich damit Gewinn habe oder Verlust, dann würde ich sagen, jetzt gehe ich einfach aus dem Unternehmen raus. Wenn ich aber nach einem Jahr sage, ach, der Sebastian hatte doch recht, die essen wie die Verrückten und trinken weiter, kannst du ja wieder dazu nehmen. Aber ich würde da, also es gibt für mich keinen Grund, warum ich sage, Werte, die ich eigentlich nicht im Depot haben will und die ich als nicht mehr gut erachte, warum ich die mitschleppen sollte.
Also zwei Punkte. Eine Begrifflichkeit hat mich stutzig gemacht. Zuerst mal in der aktiven Anlage, also nicht langfristige Investments. Wer da in dieser Situation ist, der muss im Prinzip resetten, weil er was nicht verstanden hat oder weil er nicht in der Lage war, Aktien mit Verlust zu verkaufen. Und wer das nicht kann, der darf gar nicht erst in einer aktiven Anlage unterwegs sein. Ansonsten wird es ihm immer mal passieren, dass er ein paar brachiale Verlierer drin hat. Die werden seine Gewinne auffressen. Das ist Geldvernichtung. Gehen wir mal davon aus, das ist ein langfristiges Portfolio. Dann, er hat ja nicht von, so wie ich es jetzt hier gelesen habe oder so wie es übertragen ist in unsere Gruppe, nicht von guten und schlechten Aktien gesprochen, sondern manche laufen gut und manche laufen schlecht. Und das ist natürlich die Frage, macht er das jetzt rein vom Kursverlauf abhängig? Ich habe zum Beispiel ein, zwei Rohstoffwerte bei mir im Portfolio, die sind seit 2021 weder groß gestiegen noch gefallen. Sie haben ihre Rendite bezahlt. Das war aber Teil der Erwartungshaltung. Also sie zahlen zu meinem passiven Einkommen ein und das ist eine Konsolidierung auf hohem Niveau, ist für mich vollkommen in Ordnung. Wenn ich daraus dann aber machen würde, vielleicht hast du sie am Peak 2021 oder 2022 gekauft und sie sind jetzt 14% im Minus, das könnte man ja als laufen schlecht bezeichnen, obwohl es aber eigentlich zumindest mal die Erwartungshaltung nicht komplett missachtet hat. Und das ist eben die Frage, geht es nur um das Vorzeichen? Das wäre per se verkehrt, weil man natürlich für jede Aktie, für eine Wachstumsaktie ohne Dividenden hast du das Ziel Kursgewinne. Bei einigen Aktien, die defensiv sind und Einkünfte liefern sollen, geht es um die Dividenden. Die müssen dann gar nicht so gut laufen unbedingt. So, und was den Rest angeht, also die Erwartungshaltung, wurde die hier verpasst. Ansonsten hat Sebastian natürlich vollkommen recht. Der beste Zeitpunkt, um das dann zu aktualisieren, ist sofort. Der Gedanke, sobald sich die schlechten aber mal ein bisschen erholen, dann verkaufe ich sie, ist ein klassischer Anlegerfehler. Gibt es gar keinen Grund für, dann lieber die schlechten jetzt verkaufen. Man weiß nicht, ob sie in einem Monat noch besser sind, noch schlechter sind oder besser. Und dann eben in die guten stecken. Und ich hoffe, wir sprechen hier von fundamental gut und nicht zwangsläufig von denen, die gut gelaufen sind.
Sehr gut.
Also goldene Anlegerregel war das.
Ja, aber wie immer bei mir für eine Regel einfach viel zu lang. Das kann keiner merken. Ach so, okay. Goldene Anregel.
Jetzt.
Für mich ist, Freunde, für mich ist auch schon eine Stunde später. Ich bin schon fast wieder im Mittagsschlafmodus, tut mir leid. Goldene Anregelregel. Na, was kommt denn jetzt?
Ja, jetzt kommt Gold. Jetzt kommt Gold, unkaputtbar. Und das in einer Zeit, in der wir knapp 5% Rendite bei den US-Staatsanleihen, zumindest bei den 10-Jährigen, sehen. Übrigens, die Zinsstrukturkurve, das nur ganz kurz angemerkt, die hat sich ja jetzt im letzten Jahr auch irgendwie wieder zurechtgerückelt. Ne? Also das heißt, da sah es ja nochmal anders aus. Die war ja eine Zeit lang invers, jetzt ist sie nicht mehr invers, jetzt ist sie wieder normal. Das heißt, kurzes Ende rentiert niedriger als das lange Ende, so soll es sein. Und ja, genau, aber Gold in einer Zeit, in der die Zinsen hoch sind, überragend performt im letzten Jahr, also den DAX mal ganz deutlich geschlagen, sogar besser gelaufen als der S&P 500.
35% in Euro.
35% in Euro.
So knapp ungefähr, ja.
Ja. Also, da kann man doch eigentlich sagen, Sebastian, da geht's richtig rauf. Noch weiterhin.
Ja, gestern sogar Allzeithoch erreicht. Aber ich würde deiner Frage oder deinem Thema noch anfügen und viele, also ganz viele Fragen bekomme ich, warum läuft denn Gold gut trotz 5% Zins? Und da erstmal ein Punkt. Der Zins, der Nominalzins, ist bei Gold gar nicht so wichtig. Also wenn wir jetzt 5% Zinsen hätten, aber 10% Inflation, dann haben wir minus 5% Realzins. Also der Realzins ist, beziehungsweise ich muss sagen, war immer der Goldtreiber. Da konnte man angucken, wenn man die Fed of St. Louis, ist ja so eine meiner Lieblingsquellen, die haben Unmengen an Charts. Wenn man da den Realzins anguckt und den Goldpreis, dann sieht man eine wunderbare Korrelation, wenn der Realzins negativ wurde in USA, dann ist der Goldpreis auch gestiegen. Mittlerweile, muss ich sagen, lebt Gold aber ein Eigenleben. Also wenn man auf den Realzins jetzt schaut, beispielsweise 10-jährige Anleihen oder 30-jährige Anleihen, die sind auf dem höchsten Stand wie 2010, 2011 aktuell. Also wir haben super positive Realzinsen und Gold hat sich von allem komplett entkoppelt. Und das führe ich darauf zurück, dass wir einfach massive Käufe haben von Notenbanken, also die polnische Zentralbank, die tschechische. Die Chinesen sind im letzten Jahr nach einer Pause auch wieder in den Markt zurückgekommen. Wir sehen im letzten Jahr, und das war das erste Jahr seit, es müssten 4 Jahre sein, wieder Zuflüsse in Gold-ETFs, also um die 3,6 Milliarden Dollar sind in Gold-ETFs reingeflossen, die physisches Gold hinterlegen. Und von daher muss ich sagen, Gold hat sich von früheren Regeln, die den Goldpreis eigentlich nach unten gezogen hätten, wieder entkoppelt und zeigt eine unglaubliche Stärke, die da an den Tag gelegt wird. Und das ist ein Trend, das ist eine innere Stärke, die in meinen Augen auch so weitergehen wird. Natürlich, es wird Rücksetzer geben, nichts geht ohne Rücksetzer, aber dieser Aufwärtstrend, der ist 100% intakt. Und ich habe sogar heute am Sonntag, als die Folge online geht, bei mir im Kanal mal drüber gesprochen, über eine Analysefirma aus dem letzten Jahr, die davon ausgeht, dass aufgrund der Nicht-Investitionen in neue Explorationen bei Goldminen und den Ausbau der Liegenschaften der Produktion, wir sogar davor stehen könnten, dass wir das Maximum bei der Goldproduktion jetzt langsam erreichen, vor dem Hintergrund, dass die Nachfrage deutlich steigt. Also ja, was soll ich da als Goldbulle dazu sagen?
Das größte Risiko ist, nicht in Gold investiert zu sein.
Nicht genug Gold zu haben.
Nicht
aber
genug
man Gold muss sich selber hören, man muss sich Schwellen auferlegen, weil ich werde oft gefragt, warum ich nicht mehr Gold habe. Aber man muss sich irgendwo eine Schwelle auferlegen, wo man sagt, da reicht's auch, weil du willst auch nicht überinvestiert sein. Weil, sind wir ehrlich, jeder ist fehlbar und es kann immer auch in die andere Richtung gehen.
Mann. Da seht ihr mal den Unterschied zwischen Gold und Bitcoin. Wenn hier irgendjemand in der Art und Weise, wie hier gerade Cheerleading für Gold betrieben wurde, für Bitcoin das machen würde, wäre aber das BKA vor der Haustür. Aber bitteschön, jedem seine positiven Erwartungshaltung. Und ich kann dem wenig entgegensetzen. Ich glaube schon, dass auch die Divestition aus dem Dollar eine Rolle spielt. Dass also das ein Kurstreiber ist für Gold, aufgrund der Tatsache, dass ich aktuell nicht glaube, dass die, die Arbeitsmarktberichte und so waren relativ stark. Ich glaube aber nicht, dass die Zinsen innerhalb des Jahres 2025 weit Also sie werden tendenziell eher wieder sinken als steigen. Das ist immer noch meine Erwartungshaltung. Das sollte auch bullish sein für Gold. Aber ich weiß noch nicht genau, wie die Headline sein wird. Wenn wir deutlich über die 5% rausgehen, dann glaube ich nicht, dass Gold unkaputtbar ist. Also wenn sich im Markt erstmal wirklich, und das erwarte ich wie gesagt nicht, aber wenn der Gedanke steigen sollte, hoppsala, leider kommt doch keine Zinsdelle, sondern die steigen einfach weiter aufgrund der grassierenden Inflation, dann glaube ich nicht, dass das besonders bullish ist für Gold.
Aber auch nicht für Aktien, wie gesagt, nicht und auch nicht für Krypto.
Nee, also auch nicht für Krypto, auch nicht für
Risiko-Aktien.
Ja, ja, absolut. Also das ist in dem aktuellen Marktumfeld sicherlich nicht drin. Macht aber dennoch Sinn für jeden. Und ich glaube, wir alle haben letztlich auch Positionen, bei denen man sagt, die sind nicht nur für dieses Szenario. Also defensive Aktien, auch Bankaktien zum Beispiel. Für die wäre das eher Bankaktien, Rohstoffaktien, Versicherungsaktien, eventuell auch Versorger. Für all die, irgendwas davon musst du drin haben, quasi auch als Hedge in deinem Portfolio, um auch für solche Zeiten dann gewappnet zu sein. Dann wird dein Nasdaq 100 ETF.
Nicht.
Wie bitte?
Broker braucht man dann nicht.
Broker braucht man dann auch nicht, stimmt. Also naja, nee, also zumindest nicht in dem Maß, vor allen Dingen gibt es dann, aber das ist ja alles wäre wenn. Momentan bin ich in eurem Lager, ich bin auch ein Goldbulle. Für unkaputtbar halte ich allerdings auch diese, also auf Sicht von Jahren, ja. Da, bevor es Sebastian sagt, natürlich, auf Sicht von 1000 Jahren ist Gold unkaputtbar. Bis wir dann die Planeten bereisen und da Gold finden.
Ganz kurz zum Schluss, drei Risiken für Gold. Also Xi und Putin werden Best Buddies und China und die USA umarmen sich. Das wäre ein Risiko für Gold, ja oder
du
nein?
Du meinst die geopolitische Entspannung?
Ja,
könnte
also die Rivalität, die nimmt ab und China
die Frage
sagt,
ist, ob du
hey,
andere
Swift,
Herde hast.
Geil.
Das wäre deflationär, das wäre nicht, also tendenziell wäre es eher negativ für Gold, glaube ich, ja.
Zweites
mal,
Risiko?
Ja, wenn du keine neuen deflationären geopolitischen Krisenherde hast, dann ist es auf jeden Fall negativ.
Dann kann ich auch die anderen beiden jetzt direkt zusammenpacken. Also Nahe Osten Frieden und Russland-Ukraine auch Frieden, auch negativ für Gold.
Ja, ich denke aber nicht dran, weil ich glaube, wir kommen eher in eine volatilere geopolitische Zeit rein, weil wir relativ ruhige Zeiten hatten. Aber ja, ist ein Risiko. Ich würde sagen, wenn die Zinsen, bin ich bei Lars, jetzt noch massiv explodieren, dann schmiert der erstmal alles ab. Ich würde aber davon ausgehen, dass Gold sich relativ dann besser halten könnte. Aber es wird mit nach unten gehen, weil wenn wir wirklich einen Abverkauf sehen, wird alles abverkauft. Also würde ich die Zinsen auch als Risiko sehen. Und als drittes, Elon Musk fliegt zum Mars und baut Gold für $1 die Unze ab.
Das wäre unschön.
Elon Musk und Jeff Bezos verbünden sich und mit ihren beiden Schwerlastraketen fliegen sie dahin und also mehr Angebot wäre auf irgendwie ist für gar nichts positiv. Insofern, das gilt übrigens auch für Buy the Dip. Also wenn wir natürlich inflationär mit unseren Zeiten hier werden, dann sind wir natürlich weniger knapp und dann mag man uns vielleicht auch weniger.
Ja, das stimmt. Also an dieser Stelle machen wir ganz, ganz schnell Schluss und reiten jetzt auf unserer Rakete dem Sonnenuntergang entgegen.
Dem goldenen Sonnenuntergang.
In die goldene Sonne hinein. Macht's gut, bis nächste Woche. Alles Gute. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Hasta luego.
Bis dann.